Ich möchte zu Anfang beten und dann steigen wir ein. Lieber Jesus, jetzt gib uns doch blinde Augen für Dinge, die nichts taugen. Aber gib uns Augen voller Klarheit zu schauen, deine Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Himmelfahrt ist ja so Abschiedszeit. Wenn man sich ein bisschen reinversetzt in diese 11 Leute, die an Himmelfahrt sich verabschieden von demjenigen, der sie in den letzten Jahren wie kein anderer geprägt hat, für den sie ja letztlich auch alles aufgegeben haben, dann kann man sich ein bisschen reinversetzen und dann auch darüber nachdenken, welche Gefühle und Gedanken sie im Inneren hatten, wie wir das werden, vor allem auch angesichts des großen Auftrags, den Jesus ihnen auch mit auf den Weg gegeben hat. Wie soll das werden ohne seine leibliche Gegenwart? Jesus ist jetzt weg, wie soll das weitergehen? Klar, Jesus ist auferstanden, aber es ändert sich ja nichts, dass er nicht mehr da ist. Und solche Abschied nehmen sind herausfordernd. Und ich habe das persönlich auch mal wirklich erlebt, wo ich in Köln über 2 Jahre in einer sehr lebendigen und wachsenden Gemeinde meinen Dienst getan hat als zweiter Pastor und dann gewechselt habe. Es gab bestimmte Umstände, die das nötig machten. Und ja, ich hatte den Eindruck, dass Gott mich in einer Gemeindegründungsarbeit im Ruhrgebiet gebrauchen wollte. Ich hatte auch eine Wohnung gefunden und dann war ich schon fleißig am Renovieren und kam ins Gespräch dabei auch mit einem Mitmieter, der fragte, was ich denn so machen würde. Und dann sagte ich, ich wäre Pastor. Dann fragte er natürlich nach, von welcher Gemeinde. Das war natürlich ein bisschen schwierig. Die Gemeinde gab es ja noch nicht. Die sollte erst noch gegründet werden. Musste ich ihm natürlich dann auch weitergeben. Er war weiter interessiert und fragte dann, wie das denn ablaufen sollte, so eine Gemeindegründung. Und in meiner Naivität sagte ich eben, so mit Hauskreisarbeit und so. Das Problem war nur, dass dieser Mitmieter der Sohn des Vermieters war. Und eine Stunde später tanzte der Vermieter an und sagte, dass der Vertrag hiermit hinfällig war. Und da stand ich nun da. Jetzt könnte man meinen, gibt genug Wohnungen in Castrop-Rauxel. Das ist auch so. Aber in diesem Moment, wo das kam, kamen alle Fragen und alle Gefühle, die ich auch hatte. War das ein Fehler, jetzt einfach dahin zu gehen, hatte eigentlich ja nicht viel Ahnung davon. Ich hatte auch noch andere Angebote von irgendwie, wo ich Pastor in einer Gemeinde gewesen wäre. Wäre doch viel einfacher gewesen. Das Gemeindegründungsteam war auch noch nicht da. Und all diese Fragen wurden immer stärker und stärker. Und ich bekam richtig Panik. Und mit diesen Gedanken und Gefühlen fuhr ich dann zurück nach Köln. Zur Abschiedsfeier. So ähnlich, wie gesagt, wird das sehr wahrscheinlich bei den, bei den 11 auch gewesen sein. Und trotzdem, das ist interessant, war das bei denen anders wie bei mir. Wie gesagt, Jesus war nicht mehr da. Dieser riesige Auftrag, wie bei mir, jetzt Gemeinde zu gründen, obwohl man vielleicht gar nichts hatte, was man selber da einbringen konnte. Die 11, die waren anders drauf. Und das Geheimnis, dass sie zuversichtlich in die Zukunft gingen, dem wollen wir sozusagen heute Morgen ein wenig nachempfinden. Ich lese nur 4 Verse, die letzten 4 aus Lukas 24 vor. Darauf führte Jesus sie aus der Stadt hinaus, Vers 50, nach Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben. Sie aber warfen sich vor ihm nieder. Dann kehrten sie voller Freude nach Jerusalem zurück. Dort brachten sie die ganze Zeit im Tempel zu und priesen Gott. Es ist interessant. Das Wort, was hier steht, große Freude, heißt es wörtlich, finden wir auch an einer anderen Stelle im Lukas-Evangelium. Kleine Bibelkunde zwischendurch, wo denn noch? bin überzeugt, dass ihr, so ist es, in der Botschaft der Engel, siehe, ich verkündige euch große Freude, dieselben zwei Wörter, die hier stehen. Ist interessant, am Anfang und am Ende große Freude und eine Situation in Umständen, wo wir das eigentlich nicht erwarten würden, dass da große Freude aufkommt. Und das, worüber man sich freut, tja, das hat ja letztlich direkt auf die Umstände überhaupt gar keine Wirkung. Nehmen wir jetzt die große Freude, die die Hirten hatten. Was hat sich durch dieses kleine Kind, das ihnen ja offensichtlich so große Freude bringen würde, was hat sich dadurch geändert? Direkt überhaupt nichts. Sie würden weiterhin auf der untersten Stufe der damaligen Sozialstruktur. Und jetzt hier große Freude und direkt danach entschwindet Jesus von ihm. Und er ist nicht mehr da. Und sie sind allein mit der rauen Realität um der großen Aufgabe. Und trotzdem resignieren beide nicht, sowohl die Engel nicht, wie auch hier die Jünger, sondern sind begeistert, sie sind froh, auch die Engel, die reden überall davon und genauso die Jünger hier auch. Sie haben große Freude. Statt Überforderung und Verzweiflung macht sich Freude breit. Und das soll sozusagen die Frage sein, die sich durch die Predigt hindurchzieht. Warum gibt es diese Himmelfahrtsfreude? Das ist das Geheimnis dahinter. In der Sonderschule werden ja häufig Fragen gestellt und meistens hat man bei 50% der Antworten die Chance, richtig zu antworten. Nämlich, wenn man die Antwort Jesus gibt. Das ist hier auch natürlich die Frage. Die Himmelfahrtsfreude, das Geheimnis darin, liegt in Jesus. Dass er uns segnet, beziehungsweise Jünger damals, und dass er wiederkommt. Jesus segnet sie. So heißt es nämlich am Anfang, während er sie segnete, schied er von ihm. Segnen heißt, ich habe gehört, der Berthold hat sehr intensiv über dieses Thema Segen gesprochen, von daher will ich das jetzt gar nicht so intensivieren. Was aber natürlich nochmal vielleicht in Erinnerung zu rufen wäre, ist, dass Segnen eigentlich wörtlich bedeutet gut reden. Also, es heißt eigentlich gut reden. Wenn Gott jemand segnet, dann redet er gut über das Leben und über die Person von einem. Jetzt könnte man sagen, was hilft mir Segen? Was hilft jetzt in der Situation diesen 11 Leuten, dass Gott bzw. Jesus über sie etwas Gutes redet? Das sind doch nur leere Worte, schöne Wünsche, die man sich so Geburtstag oder an anderen Tagen so weitergibt. Was kann da helfen? Der Unterschied zwischen guten Worten, die wir weitergeben oder Wünsche, die wir brieflich oder mündlich dann Leuten sagen, die liegt natürlich in der Person. Wenn Jesus sagt, hab keine Angst, ich bin bei dir, hat das natürlich eine andere Qualität, als wenn ich das sage. Weil der das sagt, Gott ist. Und wenn Gott etwas sagt, dann hat das Macht. Die Macht, die wir schon in den ersten Kapiteln der Bibel sehen, oder in dem ersten Kapitel sehen, wo es dann heißt, Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Das heißt, wenn Gott etwas redet, dann sind das nicht nur Worte, sondern diese Worte haben Kraft, das auch, was geredet wird, auch konkret umzusetzen. Und Gott hat eben gerade an Himmelfahrt Gutes über seine Jünger geredet. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, sagt er an Himmelfahrt, im Zusammenhang. Zwar jetzt hier im Lukas-Evangelium nicht, aber im Matthäus-Evangelium lesen wir das. Und er sagt, mit dieser Power, mit dieser Dynamis, also diesem Dynamit bin ich bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dass er Macht hat, das auch umzusetzen, hat er bewiesen, indem er aus dem Toten auferweckt worden ist. Wir haben es eben gehört aus dem Epheserbrief. Es gibt keine Macht, die stärker ist als die Macht, die man hat über den stärksten Macht, die es eigentlich in dieser Welt gibt, nämlich über den Tod. Das heißt, wer den Tod besiegt, ist Sieg über alles, herrscht über alles. In der Offenbarung wird das auch beschrieben, dass der Tod als letzter Feind des Menschen auch besiegt wird, sogar nach dem Teufel. Das heißt, wer Macht über den Tod hat, und das hat Jesus besiegt, kann wirklich nicht einfach so sagen, ja, ich bin allmächtig, mir ist alle Macht gegeben, oder wir singen dann so schöne Sachen, sondern da steht das Faktum der Auferstehung Jesu gegenüber. Römische Kaiser haben sich als Pandokrator bezeichnet, haben sie das auf Münzen und so weiter einprägen lassen. Pandokrator heißt Alleinherrscher. Also das waren nur Worte. Klar, in gewisser Weise hatten sie Macht über Menschen, aber die Macht war immer begrenzt, zeitlich. Und den Tod konnten sie kein Schnippchen schlagen. Das ist bei Jesus anders. Von daher ist es wichtig, sich das vor Augen zu halten. Wenn du ein Wort Gottes liest, eine Verheißung, dann kannst du das persönlich für dich so nehmen, als ob das wirklich dir gilt. Nicht als irgendwie eine Möglichkeit oder ein Wunsch, den man sich vielleicht macht, oder ein Mensch, der dir diesen Wunsch unterbreitet, sondern das ist das Faktum. Und dann kannst du mit diesem Faktum leben, den Tag über, die Woche über. Und deswegen ist das, was zum Beispiel am Ende eines Gottes geschieht, nämlich zum Beispiel der Segen, nicht einfach irgendwie so ein loses und eigentlich unwichtiges Teil einer Liturgie oder eines Gottesdienstes. Sondern wenn du gleich die Worte hörst, der Herr segne dich, er behüte dich, er lasse dein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Dann sind das nicht irgendwelche Worte des Moderators oder des Pastors, sondern sind es Gottes gute Worte über dein Leben. Und mit diesen guten Worten, mit diesem Versprechen, dass Gott sein Angesicht über dich leuchten wird, jede Minute, jede Stunde deines Lebens in der nächsten Woche, dass er dir gnädig ist, dass du mit dem Gebet und mit dem Wissen aufwachen kannst, Klagelieder 3, dass an jedem Morgen neu seine Gnade und Güte über deinem Leben ist. Damit darfst du leben, mit diesen guten Worten und mit der Gewissheit, dass diese Worte, auch wenn du das vielleicht nicht fühlst, auch wenn du im Sturm dich befindest, auch wenn die Wirklichkeit dagegen spricht, doch wahr sind. Deswegen halte sie dir vor Augen. Ein zweites: Jesus segnete sie und er kommt wieder. Einmal natürlich leiblich, mit Macht und Herrlichkeit. Das haben wir eben besungen. Und das ist eben auch wichtig. Und das ist eben auch der Zusammenhang, auch der Himmelfahrt. Vers 11 heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers 11. Ihr Galiläer, sagten sie, warum steht ihr und schaut nach oben, so sagen die Engel, als sie gerade weggefahren sind. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt weggehen sehen. Himmelfahrtsfreude bedeutet, Jesus ist zwar weg, aber ich kann hundertprozentig sicher sein, dass in der gleichen Art, wie er weggegangen wird, er wiederkommen wird, auch in den Wolken, aber der nicht als Loser, als Unentdeckter in der Weltgeschichte, den fast keiner wahrgenommen hat, auch nicht als kleines Kind, auch unentdeckt von der großen Weltgeschichte, oder als Loser am Kreuz, sondern dann wird er in Macht und Herrlichkeit kommen. Und jeder wird ihn sehen und jedes Knie wird sich beugen vor ihm. Und mit der Wiederkunft Jesu geht ja vieles einher. Wir werden dann, bevor Jesus wiederkommt, wird in Wolken zuerst auferstehen. Nicht alle, sondern nur diejenigen, die an Jesus Christus glauben, 1. Thessalonicher 4. Wir werden einen super tollen Körper bekommen. Wenn du jetzt vielleicht darunter leidest, an deinen körperlichen Macken und vielleicht auch unter dem leidest, wo du vielleicht auch in deiner Umgebung bei deinen Eltern oder Großtanten und so weiter siehst, wie sie körperlich verfallen. Du merkst es bei dir selber und bei anderen und du denkst, wie schrecklich das ist. Dann kannst du wissen, das ist nicht das Letzte. Auch wenn du siehst, dass deine Mutter oder deine Bekannte immer mehr demenzmäßig vergeht und denkst, das ist ja eigentlich ganz schrecklich. Du kannst sicher sein, bei der Wiederkunft Jesu wirst du deinen Eltern, wirst du deinem Partner begegnen und er wird einen super Verstand haben, der wird einen super Körper bekommen und er wird sogar ein tolles Herz haben. Wo du vielleicht auch in den letzten Jahren an der Dickköpfigkeit vielleicht gelitten hast und du denkst, ja, das ist das Letzte, weil sie so mitbekommen hat, dein Gegenüber und dein Bruder und deine Schwester werden ein neues Herz bekommen. Das ist doch super. Wenn meine sterbende Hand loslassen will, man muss Abschied nehmen, ja, aber eben nicht für immer. Und dieses Wiedersehen wird nicht so schrecklich sein, wie das Abschied nehmen hier auf der Erde, wo man drunter leidet und sieht, wie die Hinfälligkeit einen dann alles nimmt. Aber dann wird das Wiedersehen völlig anders ablaufen. Schöner, besser, an schönen Ort und unter wahrhaft paradiesischen Umständen. Und das bedeutet Himmelfahrtsfreude. Jesus wird wiederkommen. Und sich daran festzuhalten, darauf zu schauen, auf dieses wunderbare Ziel, das bedeutet, Jesus kommt wieder leiblich mit Macht und Herrlichkeit. Und das Tolle ist, wir werden hier in den Himmel entgegengerückt. Das heißt, wenn wir dann auf der Erde ankommen oder Jesus ankommt, dann ist er nicht alleine, sondern er kommt mit uns an. Wir stehen an seiner Seite. Und wenn unsere Brüder, wenn unsere die Leute, die da noch leben und keine Christen sind, sich vor Jesus niederwerfen, dann werden wir an der Seite des Siegers sein. Jetzt bist du vielleicht in einer Umgebung der Depp auf der Arbeit. Jeder denkt, wie kann man nur so blöd sein, an so ein Märchen zu glauben. Es war ja vielleicht vor 40, 50 Jahren im Siegerland noch innen, aber heute doch nicht mehr. Wir sind doch heute weiser. Dann kannst du wissen, der Tag wird enden, wird kommen, wo das anders sein wird. Wo du auf der Siegerseite stehen wirst. Du wirst auf die richtige Karte setzen. Das wird eines Tages jedermann sichtbar sein. Jesus kommt wieder leiblich in Macht und Herrlichkeit, aber er kommt eben auch, und das bedeutet auch hier das, in seinen Geist wird er kommen, uns nahe sein. Er verspricht uns seine Kraft. Und das ist eben auch wichtig im Blick auf das Lukas-Evangelium, dass man eigentlich nicht getrennt sehen darf von dem zweiten Teil, nämlich von der Apostelgeschichte. Es ist eine Einheit. Nicht nur, weil es der gleiche Autor ist, sondern auch der gleiche Adressat, Theophilus. Und es ist interessant, dass die Apostelgeschichte eben direkt an das Lukas-Evangelium anknüpft. Lukas Evangelium berichtet uns von Jesu Dienst auf der Erde, den er selbst öffentlich, leiblich, spürbar ausübte. Jetzt dann in der Apostelgeschichte folgt nun auch Jesu Dienst. Wir denken ja, Jesus ist da zwischen seiner Geburt als kleines Baby und mit seiner Himmelfahrt. Vorher gab es nicht von Jesus, nachher auch nicht. Das ist nicht so. Wir wissen, Jesus war bei der Schöpfung dabei. Und sein Dienst endet auch nicht mit der Himmelfahrt, sondern er wirkt und handelt durch seinen Geist auch heute noch. Das, was wir in der Apostelgeschichte lesen, ist Jesu Dienst vom Himmel her. Jesus ist beides, der historische, geschichtliche Jesus, der gelebt hat, und der gegenwärtige Jesus, der lebt und wirkt und in und durch seinen Geist. Deswegen haben wir das eben, wir haben uns nicht abgesprochen, haben wir das eben gehört, 1. Epheser 1. Da wird von der Kraft der Auferstehung des historischen Menschen gesprochen. Aber der gleiche Jesus wirkt durch die Kraft der Auferstehung auch in denjenigen, die sich im Glauben ihm öffnen und aus Glauben wirken. Es ist dieselbe Kraft. Das heißt, Jesu Wirken endet nicht mit dem, was wir in den Evangelien lesen. Und auch, auch das Wirken der Apostel, beziehungsweise endet auch nicht mit der Apostelgeschichte. Wir denken, ja, dann ist Schluss. Die große Zeit der Apostel. Ja, Apostel. Nein, es geht weiter. Bis in unsere Tage. Wir haben vor 150 Jahren Gottes großes Wirken erlebt im Siegerland. Und Gott wirkt auch heute noch unter denjenigen, die sich im Glauben ihm öffnen. Es ist die gleiche Auferstehungskraft. Gott wirkt auch heute durch seinen Geist. Wie wirkt sich denn das aus, wenn Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Mit dieser Macht bin ich bei euch. Wie wirkt sich das aus? Natürlich durch seinen Geist, der in uns wohnt. In denjenigen, die sich ihm im Glauben geöffnet hatten. Du hast die gleiche Power, die Apostel sie hatten. Und ich mache dir Mut, sie in Sprangspruch zu nehmen. Napoleon hat was sehr Geniales gesagt und das möchte ich euch an dieser Stelle als Abschluss weitergeben. Er hat gesagt, zu dieser Stunde würden Millionen Menschen für Jesus sterben. Jetzt vergleicht er das, was er sieht an Christen, er ist selber ja kein Christ, aber was er an Christen sieht, welche Wirkung sie haben und welche Wirkung er als großer Führer gehabt hat. Ich habe zwar auch große Menschenmengen zur enthusiastischen Anhängerschaft bewegt. Sie wären für mich gestorben, aber hierzu musste ich präsent sein. Mit dem elektrisierenden Einfluss meiner Blicke, meiner Worte, meiner Stimme. Wenn ich die Menschen sah und zu ihnen sprach, entzündete ich in ihnen die Flamme der Hingabe. Jesus Christus hingegen zieht durch einen gewissen mysteriösen Einfluss, den konnte er sich nicht erklären, weil er kein Christ war, durch einen mysteriösen Einfluss, auch wenn bereits Jahrhunderte vergangen sind, so sehr die Herzen der Menschen zu sich hin, dass Tausende auf ein Wort hin für ihn durch Feuer und Flut gehen und dabei ihr eigenes Leben nicht wert erachten würden. Das ist der Christus, der das in ihnen wirkt. Und auch wenn vieles auch in der Gemeinde Jesu und im Reich Gottes auf dieser Welt häufig hinfällig ist, aber wenn nichts von dieser Kraft der Auferstehung in unserem Leben und in unserer Gemeinde sichtbar ist, dann läuft was falsch. Weil Gott hat sich nicht geändert, Jesus hat sich nicht geändert und die Macht seiner Möglichkeiten auch nicht. Und wenn du das vielleicht in deinem Leben nicht so merkst, dann die Kraft dieser Auferstehung, Jesus in dir, dann bete dafür. Römer 12, Vers 13, seid brennend im Geist. Und wenn euch diese Weisheit mangelt, so sagt Apostel Jakobus, dann bitte er Gott. Und genau das haben die Leute auch gemacht damals. Was hält nämlich die Himmelfahrtsfreude wach? Vers 53, sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Viele denken, wenn ich euch ermutige, zur Bibelstunde zu kommen, zum Gemeindeforum, im Gottesdienst, dass ich das wegen uns mache, dass mehr Leute kommen, dass das einfach schöner ist. Nein, es geht nie darum, um die Zahlen oder so. Oder uns als Stadtmission oder dass wir irgendwas präsentieren können, sondern es geht immer um dich. Es geht darum, dass in dir die Himmelfahrtsfreude lebendig bleibt. Denn das sagt Gottes Wort immer. Es reicht nicht, wenn du einmal erfahren hast, dass Jesus für dich gestorben ist, dass einmal Jesus in dein Leben getreten ist, Jesus durch seinen Geist diese Freude in dir entzündet hat. Das Feuer kann sehr schnell wieder weggehen. Jesus war auf dem See, mitten im Sturm. Und voller Glauben und voller Hingabe und Sehen auf ihn ist Petrus aus dem Boot gestiegen. Aber innerhalb von Sekunden ist er gesunken. Das geht ganz schnell. Und deswegen reicht es nicht, wenn ich sage, früher mal als Jugendlicher, da war ich ganz nah bei Jesus. Und wenn du Menschen, das kriege ich häufig mit, auch wenn ich Besuche mache, jetzt nicht nur hier, woanders, ja, was die Leute erzählen, was sie früher mit Jesus erlebt haben, bei Missionseinsätzen und so weiter. Aber man hat den Eindruck, das ist aus der Konserve. Das ist von früher. Wenn man sie heute sieht, ja, da ist Jesus zum Teil ganz weit weg. Aber Konservenchrist sein oder Glauben aus Retorte gibt es nicht. Es geht darum, heute nah bei Jesus zu sein, ihn lieb zu haben, mit seiner Kraft und seinen Möglichkeiten zu rechnen. Und weil Jesus das weiß, ja, dass das Feuer wieder schnell ausgehen kann, hat Jesus das eingerichtet, das Abendmahl, was wir gleich feiern. Dass wir sehen, wie lieb uns Jesus hat. Dass wir daran denken, wenn wir verzweifelt sind und aufgeben wollen und uns gehen lassen wollen. Es lohnt sich, Jesus zu vertrauen, ihm sich ganz hinzugeben. Wenn wir so ein Lied singen und dann auch die schöne Geschichte, die der Roland uns eben weitergegeben hat. Was für eine große Ermutigung ist das? Was wäre, wenn du das heute Morgen nicht gehört hättest? Es hätte einen Unterschied ausgemacht im Blick auf nächste Woche. Wenn wir leben im Gemeindeforum, dass wir füreinander beten, einander helfen auch in den Kämpfen, die wir zu haben, in der Mission oder im Tragen von Herausforderungen im Alltag, von Pflege und so weiter, dass wir wissen, wir sind füreinander da, da beten Leute für mich. Das macht doch einen Unterschied. Loben zieht nach oben. Deswegen geht es nicht darum, Abendmahl zu halten oder einen Gottesdienst zu tun, um mir oder Gott oder jemand anderes zu genügen, seine Pflicht zu tun, sondern es ist notwendig, dass wir an Jesus dranbleiben, dass das Feuer der Hingabe und Leidenschaft zu ihm wachgehalten wird. Ich schließe mit dem Ende der Geschichte damals vor mehr als 20 Jahren. Ich fuhr also zurück nach Köln und war total verzweifelt. Ich war am Sinken und war ein toller Gottesdienst. Ich habe von der Predigt jetzt nicht so viel mitbekommen, auch von den Liedern nicht. Aber eine Sache ist mir hängen geblieben. Nämlich das Zeugnis einer Schwester, die schon vorher, also während meines Studiums hatte ich in Köln in einer anderen Gemeinde der Evangelischen Gesellschaft ein Praktikum gemacht und da war diese Frau schon vorher, bin ich ihr begegnet, sie ist dann später in die Gemeinde gewechselt, wo ich damals eben meinen Dienst dann später getan habe. Und damals in meinem Praktikum während des Studiums habe ich dann in einer Bibelstunde eine Bibelstunde gehalten über diesen Text aus Matthäus 14, wo Jesus auf den Meer geht und Petrus ihm entgegenkommt. Und sie erzählte, wie diese Geschichte ihr so geholfen hat. Sie war nämlich schon ein bisschen älter, musste aber das Erbe ihres Vaters in Brasilien regeln und sie fühlte sich total überfordert und konnte sich das nicht vorstellen, dass das irgendwie ging. Und aufgrund dieser Bibelstunde hatte sie Mut gefasst, auf dem Wasser zu gehen, auf Jesus zu blicken. Hat sie dann auch gemacht. Und Gott hatte Gnade geschenkt. Und wisst ihr, was Gottes Wort in dieser Situation macht? Meine eigene Predigt, meine eigene Bibelstunde kam wie ein Bumerang auf einen selber zu. Gott redete zu mir und sagte, was hat sich eigentlich jetzt durch diesen Verlust der Wohnung geändert? Gar nichts. Vorher waren die Wellen da, nachher jetzt auch. Was sich geändert hat, ist der Blick. Du siehst nur auf die Wellen. Schau da auf mich. Genau darum geht es, wenn wir Gott loben, wenn wir gemeinsam auf Gottes Wort hören. Es ist eine Hilfe, gerade am Sonntag, sich neu auszurichten auf die neue Woche. Ich will nicht auf die Wellen schauen, ich will nicht auf die Probleme schauen, ich will nicht auf mich schauen, auf meine Schwäche und auf meine Fehler. Ich will den Auferstandenen im Blick haben. Ich will den Gekreuzigten im Blick haben, der mich lieb hat. Und auch wenn ich Dinge nicht verstehe, die er mich erfahren lässt, aber ich halte an ihm fest. Deswegen feiern wir gleich das Abendmahl. Deswegen brauchst du die Geschwister. Deswegen brauchst du Gottesdienst. Deswegen brauchst du auch deine Gebets- und deine stille Zeit mit Jesus, wo du sein Wort liest. Du hast es nötig, auf Jesus zu schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ich bete noch mit uns. Lieber Herr Jesus, wir danken dir von Herzen für dein lebendiges Wort und wollen dich bitten, Herr, dass du es an uns segnest, Herr Jesus. Rede du zu uns, du bist da. Auch in der nächsten Woche. Hilf uns, an deinen Verheißungen festzuhalten. Egal wie die Umstände sind, egal wie schlimm der Sturm tobt, du bist da, du verlässt uns nicht. Danke dafür. Amen.
Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.